Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag mit Hanno Murena. Die besten Eltern haben oft ungeratene Kinder. Das sagt ein deutsches Sprichwort. Was aber machen die Kinder aus ihren Eltern? Das fragen sich zumindest viele Frauen, die in ihrem Leben oft beides miteinander vereinbaren müssen. Kinder und Karriere. Diesem Thema widmet sich auch unsere heutige Sprachreportage von Antje Allroggen.
Einerseits wollen wir uns im Beruf verwirklichen, andererseits Kinder bekommen und vielleicht sogar selbst großziehen. Einerseits wollen und müssen wir uns mit grundlegenden Angelegenheiten auseinandersetzen. Andererseits finden wir das ziemlich ungerecht.
Ein Ausschnitt aus dem derb-ironischen Buch Generation Ally, das eine junge Autorin für Frauen um die 30 geschrieben hat. Der Name Ally spielt auf eine amerikanische Fernsehserie an, deren Titelheldin Ally McBeal als eine typische Vertreterin der heute 30-jährigen Frauen gilt. Sie ist emanzipiert, erfolgreich und ehrgeizig, hat noch keine Familie gegründet, ist aber auf der ständigen Suche nach dem privaten kleinen Glück. Die großen Probleme fangen für Frauen in der Regel erst dann an, wenn sie nicht nur erfolgreich im Beruf sein wollen, sondern sich auch für Kinder entscheiden. Nur weniger als 3% der Männer nehmen Erziehungsurlaub, um sich für eine längere Zeit um das gemeinsame Kind zu kümmern. Also bleibt es größtenteils den Frauen überlassen, wie sie Kinder und Karriere miteinander vereinbaren wollen, meint Ursula Schubert-Zarellas, die Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf hilft.
Und da fängt's an. Da fängt's an, teuer zu werden, oder es fängt an, dass sie zeitlich zurückschrauben oder dann den Spagat machen, dass sie irgendwo immer zwischen allen Stühlen hängen, es versuchen, allen gerecht zu machen, aber nie so ganz richtig schaffen.
Um die Schraube ranken sich zahlreiche Redensarten. Auf die mittelalterliche Folterung durch Daumenschrauben spielen die Redewendungen an, die Daumenschrauben anlegen und die Schraube fester drehen. Sie meinen, jemanden unter immer größere Anforderungen zu stellen. In umgekehrter Weise kann man die Schrauben auch lockerer machen oder zurückdrehen. Die Feststellung, bei dem ist eine Schraube locker, sagt, in seinem Kopf ist nicht mehr alles in Ordnung, er ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Das Gehirn wird dabei mit einem Uhr- oder Maschinenwerk verglichen, wo jedes Schräubchen festsitzen muss, wenn es funktionieren soll. Das Wort Spagat kommt aus dem Spätlateinischen und bedeutet Schnur, Strick, Bindfaden. Man macht einen Spagat, wenn man seine Beine nach vorn und hinten spreizt, so dass die Beine eine gerade Linie wie eine Schnur bilden. Die Redewendung, einen Spagat zwischen zwei Dingen zu machen, ist relativ jung und bedeutet, zwei Dinge, die nur schwer vereinbar sind, gleichzeitig tun zu müssen. Ähnliches verbildlicht auch die Redensart zwischen zwei Stühlen sitzen oder auch zu hängen. Wer auf zwei Stühlen gleichzeitig sitzen will, so sagt die lateinische Herkunft des Bildes, erreicht keinen von beiden, sondern landet zwischen ihnen und zwar auf dem Boden. Damit ist die Aussage dieser Redensart ausschließlich negativ. Sie drückt die hoffnungslose Lage eines Menschen aus, der zwei Ziele gleichzeitig anstrebt, aber beide nicht erreichen kann.
Nach dem Mutterschutzgesetz können Frauen, aber auch Männer, sogenannten Elternurlaub nehmen, und zwar insgesamt 3 Jahre lang. In dieser Zeit ruht das Arbeitsverhältnis und kann nach den 3 Jahren wieder aufgenommen werden. Entscheidet das Elternteil, also meistens die Frau, nach dem Erziehungsurlaub ihren Beruf weiter auszuüben, muss das Kind in einen Kindergarten oder in einen Kinderhort. Doch Kindergartenplätze gibt es zumindest im Westen Deutschlands zu wenig. Deshalb bleiben viele Frauen länger als 3 Jahre zu Hause und kümmern sich um den Nachwuchs. Wenn sie dann später ins Berufsleben zurück wollen, müssen sie sich nach einer neuen Stelle umsehen. Seit einiger Zeit gibt es beim Arbeitsamt eine eigene Anlaufstelle. Ursula Schubert-Zarellas leitet die Beratungsstelle für Berufsrückkehrerinnen in Bonn.
Wir stellen ja fest, dass Berufsrückkehrerinnen einen guten Ruf bei Arbeitgebern haben. Sicherlich, dass sie nicht alle Türen und Tore geöffnet bekommen, sondern dass man dann immer noch mal wieder genauer hinschaut und sagt, wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die Kinder? Ach, die sind noch sehr klein, die Kinder. Also wir finden sie ganz toll qualifiziert. Sie sind eine super Frau, aber kommen sie mal in 3 Jahren wieder. Dann sind die Kinder so aus dem Gröbsten raus. Das sind so Sachen, die machen mich wütend. Weil in 3 Jahren ist es halt bei der Frau eben auch ein bisschen 3 Jahre länger her. Und warum kann da nicht so ein Vertrauen sein, dass man sagt, wir werden erst gemeinsam schon ein Stück arrangiert kriegen?
Einen guten oder schlechten Ruf zu haben, bezeichnet das Ansehen oder die Wertschätzung, die jemand bei einer anderen Person genießt. Man kann seinen guten Ruf aber auch verlieren oder leichtfertig aufs Spiel setzen. Man kann auch besser sein als sein Ruf. Dann ist man besser, als der eigene schlechte Ruf es vermuten lässt. Seit der römische Dichter Ovid dies von der Römerin Claudia Quinta in Lateinisch schrieb, ist die Wendung auch in anderen Sprachen nachgeahmt worden, zum Beispiel im Deutschen von Schiller. So sagt Maria Stuart von sich: Das Ärgste weiß die Welt von mir, und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Die stabreimende Zwillingsformel Tür und Tor ist scheinbar eine Tautologie, also eine Doppelung. Aber im Mittelalter lagen Tür und Tor als Hofeingang direkt nebeneinander. Die Tür war für den Menschen und das Tor für das Großvieh und für die Erntewagen gedacht. Sind jemandem Tür und Tor geöffnet, so hat er zu etwas ungehinderten Zugang. Die Redensart grob werden bedeutet in Schimpfereien verfallen, auch handgreiflich werden. Aus dem Gröbsten heraus sein bezieht sich auf eine anstrengende Entwicklungsphase, die man hinter sich hat. Bei Kindern auf die ersten Lebensjahre, in denen sie noch völlig auf die Hilfe der Eltern angewiesen sind.
In einigen Berufen gibt es für Frauen die Möglichkeit, berufliche Arbeiten von zu Hause aus zu erledigen. Zum Beispiel PC-Arbeitsplätze in der Privatwohnung. Manche Unternehmen haben sogar einen eigenen Werkskindergarten, in den die Kinder so lange gehen können, wie ihre Mütter arbeiten. Im Forschungszentrum Jülich, in der Nähe von Aachen gelegen, wird noch ein anderes familienfreundliches Modell erprobt. Wissenschaftlerinnen können hier nach ihrer Promotion fest angestellt werden. Eine Regelung, wie sie in der Wissenschaft selten üblich ist, denn viele Stellen sind dort zeitlich befristet. Das Angebot richtet sich nur an Frauen, damit sie im Beruf ausreichend Planungssicherheit haben, um auch daran denken zu können, eine Familie zu gründen, erklärt Petra Bender aus dem Büro für Chancengleichheit vom Forschungszentrum in Jülich.
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wieso es so wenig Frauen in der Wissenschaft gibt und wieso viele Frauen nach der Promotion aussteigen. Eine der Überlegungen war, dass die biologische Uhr bei uns Frauen leider immer noch ein bisschen schneller tickt und dass es für viele Frauen wichtig sein könnte, relativ früh Planungssicherheit zu haben. Also zu wissen, nach dieser Phase habe ich einen unbefristeten Vertrag, habe die Sicherheit und kann mich auf eine Familie, auf eine Ehe, auf eine Partnerschaft einlassen.
Das Vorfeld entstammt dem militärischen Vokabular. Es ist ein den eigentlichen Kampfhandlungen vorgelagertes Gelände, auf dem Truppen aufgestellt werden. Was im Vorfeld geschieht, dient der Vorbereitung einer Handlung. Die Uhr als Zeitmesser findet seit Jahrhunderten in vielen Redensarten Verwendung. Ist sie für jemanden abgelaufen, heißt das, dass er bald stirbt. Weiß dieser, was die Uhr geschlagen hat? So weiß er über etwas Bescheid. Gehen die Uhren bei jemandem anders, so hat die Zeit für ihn stillgestanden. Die biologische Uhr dagegen, die für jemanden tickt, bezieht sich hier auf Frauen über 30 und meint, dass die optimale, die gesundheitlich unbedenkliche Zeit, schwanger zu werden, angebrochen ist bzw. abzulaufen droht. Wenn diese Frauen noch Kinder bekommen möchten, müssen sie sich beeilen, denn sonst läuft ihnen die Zeit davon.
Das war uns bewusst und weil uns das bewusst war, haben wir gesagt, wir können die Frauen nicht einfach heute zu Führungsfrauen machen und sie dann im Regen stehen lassen. Wir haben ein Programm entwickelt, das den jungen Frauen Trainingseinheiten, Führung, Selbstmanagement, Projektmanagement an die Hand gibt und sie gleichzeitig durch Mentoren über ein Jahr begleiten lässt.
Wird jemand im Regen stehen gelassen, lässt man ihn mit seinen Problemen allein oder man versagt ihm die Hilfe. Man kann auch vom Regen in die Traufe kommen. Dann hat jemand erfolglos versucht, ein Übel zu vermeiden. Schlimmer noch, ihm ist dabei sogar noch etwas Unheilvolleres als dieses Übel widerfahren. Ursprünglich war bei der Redewendung von jemandem die Rede, der sich bei Regenwetter unter den Rand der Hausdächer flüchtet, aber dabei unter die Traufe gerät, aus der das Dachregenwasser herunterläuft. So wird der Schutzsuchende doppelt nass. Die Redewendung ist vermutlich orientalischer Herkunft. Etwas in der Hand zu haben, deutet zunächst auf den Stab der Macht in der Hand des Herrschers hin, dann aber auch auf wichtige Urkunden oder andere Belege, die jemand als Beweismittel in der Hand hält.
Ein Drittel der Frauen in Deutschland um 35 will kinderlos bleiben. Bei den Akademikerinnen sind es sogar 40%. Kamen in den 80er Jahren noch durchschnittlich 1,8 Kinder pro Paar zur Welt, sind es heute, statistisch gesehen, nur noch 1,4. Dadurch sinkt die Bevölkerungszahl in Deutschland seit einigen Jahren kontinuierlich. Die Politik hat die Familie seit einiger Zeit wieder für sich entdeckt und den Eltern sogar das Recht auf einen Kindergartenplatz für ihr Kind zugesichert. Doch immer mehr Frauen entscheiden sich nur noch für die Karriere und nicht für ein Kind. In der Gesellschaft ist schon seit langem die Entwicklung zu erkennen, dass eine Frau, die sich zunächst einmal nur um ihr Kind kümmern möchte und dafür einige Jahre nicht beruflich eingespannt ist, wenig Anerkennung bekommt. Noch dazu, wo die Arbeit der sogenannten Nur-Hausfrau finanziell nicht honoriert wird. Äußerst problematisch wird es für diese Frauen, wenn ihre Ehe plötzlich geschieden wird und sie auf einmal gezwungen sind, ihr Familienleben neu zu organisieren, meint Ursula Schubert-Zarellas.
Ganz schlimm, wenn man eben relativ alt verlassen wird und mit nichts dasteht und eigentlich nur noch ein Leben voller Scherben vor sich sieht, ne? Dass man also alles investiert hat in diese Ehe, in dieses Miteinander etwas aufbauen und dann steht man vor einem riesigen Scherbenhaufen und sieht sich eigentlich selber nur noch als Scherbe. Und es ist dann manchmal auch ganz schwierig, wenn die Dame eben über 50 Jahre alt ist, dann auch noch guten Herzens eine Perspektive aufzubauen. Man kann da nur stark machen und sagen, also es geht immer irgendwo weiter. Nur diese Scheidungsfälle, ja, die sind halt sehr häufig. Wenn man gerade diese Berufswegplanung, dann sollte man schon den Kopf relativ frei haben, wo eigne ich mich für, wo habe ich meine Stärken. Aber wir versuchen halt durch spezielle Trainingsmaßnahmen für Berufsrückkehrerinnen auch den Personenkreis so ein bisschen wieder Feedback zu geben, wie wirke ich, wie sieht man mich von außen.
Wenn man ein Leben voller Scherben vor sich sieht oder vor einem riesigen Scherbenhaufen steht, dann versinnbildlichen die Bruchstücke tönerner oder gläserner Gegenstände Hoffnungen, die man in sein Leben gesetzt hatte. Zahlreiche Redensarten beruhen auf der alten Auffassung des Herzens als dem Sitz der Empfindung, auch des Mutes. Wenn man guten Herzens etwas macht, dann tut man es in bester Absicht und mit voller Zuversicht. Der Kopf musste seit alters her für die unterschiedlichsten Aussagen hier halten. Den Kopf für etwas frei haben oder auch nicht, bedeutet bereit zu sein, sich einer Angelegenheit intensiv anzunehmen, wenn alle anderen Anforderungen erledigt sind. Neudeutsch gibt oder bekommt man heutzutage ein Feedback statt einer Rückmeldung. Der Ausdruck ist der Kybernetik entlehnt und bezeichnet dort den Vorgang einer zielgerichteten Steuerung eines technischen oder biologischen Systems durch das Rückmelden einzelner Ergebnisse.
Flexiblere Arbeitszeitmodelle gibt es inzwischen für berufstätige Mütter schon. Jetzt diskutiert man in der Gesellschaft auch darüber, das Kindergeld zu erhöhen, um mehr Paaren einen Anreiz zu geben, sich für ein Kind zu entscheiden. Doch häufig fehlt es dazu einfach an Mut. So sieht es auch die Autorin des Buchs Generation Ellie.
Ich kann kochen. Ich weiß, wie man lange Flure geschickt dekoriert. Ich nehme Königshochzeiten auf Video auf. Ich bin eine Frau. Aber schon bald bin ich keine junge Frau mehr. Ich möchte gern noch mal ins Ausland gehen. Ich habe da so ein Projekt im Kopf. Wenn man mich fragt, ob ich Kinder will, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, kinderlos zu bleiben. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich später einsam bin. Ich habe Angst, Angst zu haben. Und ich hasse Ellie McBeal.
Das war unsere Sprachreportage zum Thema Kinder und Karriere. Ein gesellschaftliches, ein politisches und vor allem ein familiäres Problem, das nicht selten die Kräfte berufstätiger Frauen übersteigt. Sie hören die Deutsche Welle mit der Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag. In unserer Sprachreportage vermitteln wir Ihnen jede Woche typische deutsche Redewendungen und Besonderheiten der deutschen Sprache. Dazu gehört auch das Stichwort der Woche, das jeweils von Michael Utz ausgewählt wird. Er hält die Deutschen für ein unruhiges Volk, das alles ergründen, alles wissen will. Und er spielt dabei auch auf die Suche nach dem besten Deutschen und dem Superstar der Popmusik an, aber auch auf die Suche nach dem schönsten deutschen Wort. Vorschläge dafür gibt es ja schon viele, Apfelblütentraum zum Beispiel. Michael Utz schlägt jedoch ein ganz anderes, ein einfaches Wort vor. Wie?
Wie? Hören wir da erstauntes Rufen aus dem Äther? Wieso denn das? Und da haben wir es schon. Es ist ein Fragewort, das auf ungezählte Antworten wartet und dabei ein Wort wie Samt und Seide, weich in der Lautung, der lange, offene Doppelvokal verklingt im Nichts. W wie Wonne oder Wunder, I wie Insel, E wie Erde, Enzian oder Elisabeth, ja, auch wie Emil, zugegeben. Wie ist ein unerschöpflicher Quell, aus dem, je nachdem, wie seine Umgebung geschaffen ist, von der poetischen Wendung bis zur sarkastischen Wahrheit alles hervorsprudeln kann. Nehmen wir jahreszeitlich bedingt einen Vergleich. Gelb, wie nur ein Rapsfeld im Licht der Frühlingssonne leuchten kann. Und nun am anderen Ende der Sprachwelt, dumm wie Bohnenstroh, oder sie halten zusammen wie Pech und Schwefel, stark wie ein Bär, schwarz wie die Nacht, weiß wie Schnee. Gibt es ein Wort, das einen größeren Bogen spannen kann? Das alles, fast alles, miteinander verbindet und je nachdem eine ganz andere Klangfarbe annimmt, ohne sich selbst dabei zu ändern. Ein Wort, das keinen Aufwand mit sich treibt, drei Buchstaben nur, ein Konsonant, zwei Vokale. Aber was für welche? Dagegen wirken Apfelblütentraum oder Vergissmeinnicht geradezu aufdringlich. Aber wahrscheinlich wird ein bewährtes Kompositum dieser Art aus der Abteilung poetische Anmutung den Sieg davontragen und unser schlicht schönes Wie, für welches mehr als für jedes andere das Dichterwort von der holden Bescheidenheit gilt, weit abgeschlagen in der Wüste der Nichtbeachtung enden. Schließlich ist es nur eine einfache Konjunktion, ein Vergleichspartikel. Man denke nur an die Redewendung, hier geht es zu wie in einem Irrenhaus oder es sah aus wie in einem Saustall. Auch die Berührungen, zart wie der Flügelschlag von Schmetterlingen, werden wie nicht in die vorderen Ränge der schönsten deutschen Wörter bringen. Da haben Flügelschlag und Schmetterling bessere Karten. In »Wie konnte das nur passieren?« klingt geradezu Schicksalhaftes an, ohne dass wir wissen, was denn nun passiert ist. Besonders vor Adjektiven hat »wie« eine weitere nicht zu verachtende Bedeutung. Lassen wir den Dichter, in diesem Fall Goethe, sprechen. »Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!« In diesen Zeilen des Mai-Lieds, geschrieben 1771, kommt unserem Wie die vornehme Aufgabe zu, einen schnöden grammatischen Superlativ zu umgehen, ihn gleichzeitig aber noch zu überbieten. Tja, Goethe. Nicht umsonst ist er im Rennen um den besten Deutschen ziemlich weit vorne gelandet. Gewusst wie.
Mit Goethe lassen wir die Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag nun zu Ende gehen. In der nächsten halben Stunde folgt das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt.